Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass heute so voll in der Gemeinde sein wird, denn einige von unseren Geschwistern sind nicht da. Und dann dachte ich mir, jetzt ist Urlaubszeit, jetzt ist kurz nach dem neuen Jahr und es werden wahrscheinlich ganz wenige Leute sein. Zuerst dachte ich mir, dass wir die Lektion, Sabbatschullektion, ein bisschen länger in die Länge ziehen, wenn nur so ein Kreis ist. Aber ich freue mich, dass wir so gekommen sind, auch heute an diesem Sabbat. Und dass wir auch heute am ersten Sabbat in diesem neuen Jahr Gott loben und preisen können und sein Wort hören können. Dass wir auch mit dem Herrn dieses neue Jahr 2015 anfangen. Allein die Zahl 2015, das ist jetzt schon, hat etwas an sich. Ich erinnere mich immer an unsere Pioniere, sagen wir mal so, die Anfänge der Adventgemeinde mit Ellen White und ihrem Mann und mit anderen Gläubigen, die das Wort Gottes so tief betrachtet haben und die Perlen gesucht haben, was sagt Gott, was ist sein Wille. Aber es ist schon 100 Jahre vergangen von denen, wo sie geglaubt haben, dass Jesus zu ihrer Lebzeiten kommen wird. Und wir sind jetzt 100 Jahre weiter. Ellen White ist gestorben 1915. Das heißt, tatsächlich in diesem Jahr werden wir 100 Jahre haben von dieser anfänglichen Erwartung, dass Jesus kommt. Sie haben alles verlassen, sie haben so viel getan, alle, um das Evangelium zu verkündigen, diese frohe Botschaft weiterzubringen, dass die Menschen davon hören, Jesus kommt, dass wir uns vorbereiten auf sein Kommen. Und seit der Zeit sind jetzt 100 Jahre vergangen. Das heißt für uns heute nichts anderes, als dass wir 100 Jahre näher sind an dem Kommen Jesu. Und das ist ein Grund zur Freude. Und Gott sei Dank für dieses Jahr 2015. Möge Gott uns begleiten an diesem Tag und uns in seiner Hand tragen, damit wir auch dieses Jahr mit ihm erleben können. Wir erinnern uns wahrscheinlich, wo wir am Anfang des vorigen Jahres 2014 gesagt haben, wir wissen nicht, was uns dieses neue Jahr bringt. Und jetzt sagen wir auch am Anfang des Jahres 2015, wir wissen nicht, was uns dieses Jahr bringt für unser Leben, aber wir wissen, dass Gott mit uns ist. Ich möchte gerne den Text vorlesen, den wir als Jahreslosung bekommen haben. Ich habe jetzt nicht dabei, aber vielleicht erinnert sich jemand von euch, wir haben so Lesezeichen bekommen, wie auch jedes Jahr. Die Rebecca hat in der Hand und da steht ein Text, Jesaja 60. Jesaja Buch, Kapitel 60, und das ist ein Wort, ich weiß nicht, ob das in der ganzen Welt wahrscheinlich nicht, aber im ganzen deutschsprachigen Raum ist es dieser Text jetzt als ein Leitgedanke für uns als gläubige Menschen in diesem neuen Jahr. Hier sagt das Wort Gottes, mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdkreis und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu dir, zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Ja, das ist ein Wort, das uns in diesem Jahr begleiten soll. Mache dich auf und werde Licht. Ich weiß nicht, das ist für mich eine Aufforderung. Mache dich auf und werde Licht. Gott spricht ein ernstes Wort mit uns und sagt einem jeden, der seinen Weg geht, mache dich auf und werde Licht. Und dann habe ich mich gefragt, kann man das so befehlen? Kann man einer Lampe befehlen, dass sie leuchten soll? Angenommen, du nimmst eine Lampe und sagst, jetzt leuchtest du. Was tut sie da? Gar nichts. Eine Lampe leuchtet nur, wenn du die Verbindung mit der Quelle, Energiequelle, ganz ordentlich hast und wenn da kein Problem ist und wenn die elektrische Kraft in die Lampe kommt, dann leuchtet die Lampe. Das ist für mich auch ein Zeichen, obwohl das eine Aufforderung ist, mache dich auf und werde Licht. Gott kann einfach nicht so befehlen und wir können nicht leuchten, wenn wir nicht die Verbindung mit der Quelle aufrechterhalten. Und so ist mein Wunsch und mein Gebet für uns alle, dass Gott uns hilft, in der ersten Linie diese enge Verbindung mit der Quelle der Kraft. Und Gott ist unsere Quelle der Kraft und sein Wort. Wenn wir diese Verbindung aufrechterhalten, dann können wir leuchten, so wie dieses Wort uns sagt. Und dann sagt am Ende, und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen. Und die Heiden werden zu dir kommen wegen deinem Licht. Die Menschen, die an Gott gar nicht glauben, die Menschen, die nicht mit dir auf diesem Glaubensweg gehen, werden sich wünschen, zu dir zu kommen. Und ich kann euch sagen, das ist eine Aufforderung für uns. Ich habe mich gefragt, warum sollen meine Nachbarn oder meine Freunde sich wünschen, meinen Weg zu gehen? Warum? Und ich freue mich immer, wenn du, Margarete, über deine Familie sprichst. Dein Wunsch vor Gott ist, dass sie auch zur Erkenntnis kommen und dazu kommen. Nicht nur du, wir alle, auch wenn nicht in der engen Familie. Wenn da die Leute schon da sind, ich spreche von meiner Familie, Gott sei Dank, aber die Leute, die mit uns in Berührung kommen, sie sollen sich wünschen, herzukommen. Und wenn ich daran denke, da kann ich euch sagen, das ist eine Herausforderung für uns. Warum soll mein Nachbarn sich wünschen, zu mir in die Gemeinde zu kommen? Ich habe mich gefragt. Mein Nachbar ist auch gläubig. Er ist ein gläubiger Katholik. Er geht auch ab und zu in die Kirche. Und wenn wir über den Glauben sprechen, wir haben schon ein paar Gedanken gesprochen, ich sehe, dass er sehr fest ist in seinem Glauben. Aber aufgrund dessen, was ich in der Bibel lese, sehe ich, dass da etwas fehlt. Und jetzt frage ich mich, wie soll ich den dazu bringen, dass er sich wünscht, zu mir zu kommen? Nur wenn ich eine Lampe für Gott bin. Und möge Gott uns helfen, tatsächlich zu leuchten. Dein Glaube soll eine Freude aus dir ausstrahlen. Du musst mit den Leuten so sein, dass die Leute gerne in deiner Umgebung sind. Wenn du über deinen Glauben sprichst, da soll ein Licht rauskommen. Da soll etwas rauskommen, was die Menschen sagen, wow, das möchte ich auch. Wenn wir nur sprechen über die Theorie und jetzt mal vielleicht eine Selbstkritik, dürfen wir Selbstkritik auch üben. Wir sprechen sehr viel über Theorie. Und Gott sei Dank, wir haben eine gute Erkenntnis des Wortes Gottes. Und ich habe, wo ich Theologie studiert habe, wir haben auch andere studiert und verglichen, was die Bibel sagt, was die anderen sagen, was biblisch ist, was nicht biblisch ist. Und wir haben in vielen anderen Glaubensgemeinschaften vieles gefunden, was eigentlich nicht biblisch ist. Auch in diesen großen Kirchen in der katholischen und evangelischen, angefangen von Kindertaufe und so, ist gar nicht biblisch. Es gibt viele Sachen, die, wenn man die Bibel betrachtet, so können wir sagen, Gott sei Dank, Gott hat seinem Volk auch das Licht gegeben, so wie der Wille Gottes ist. Aber wenn wir nur pochten auf irgendwelche Theorie, da werden die Menschen sich nie wünschen, dazu zu kommen. Aber wenn du ausstrahlst die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit dem Herrn und diese Freude, die wir mit dem Herrn erlebt haben, dann werden sich die Menschen wünschen, so steht in der Bibel, auch das zu erleben mit Gott. Möge Gott uns segnen in diesem Jahr, dass wir richtig strahlen, weil wir Gott kennen, weil wir den Weg zu Gott gehen, weil wir eine Hoffnung haben. Hoffnung, unsere Hoffnung ist auf die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Und nach dem, was wir in der Bibel lesen und mit der Zeit vergleichen, mit den Zeichen, die wir in dieser Welt heutzutage erleben, da können wir sicher sein, es erfüllt sich alles, was die Bibel in diese Richtung sagt. Und wir dürfen hoffen, dass der Herr bald kommt. Ich möchte gerne zu meinem Thema heute euch eine Frage stellen. In Bezug auf das, was ich jetzt als Einleitung gesagt habe, der Wille Gottes. Was ist der Wille Gottes für uns? Vielleicht können wir ein paar Antworten hören. Habe ich euch überrascht jetzt? Keiner hat sich vorbereitet, aber so ganz unvorbereitet, wenn ihr kurz einen Satz sagen könnt oder einen Begriff oder was auch immer, darf nicht lange sein, weil die Zeit vergeht. Was ist der Wille Gottes? Ladies first. Margarete.
Ihn zu ehren, in seinen Geboten zu wandeln.
Ihn zu ehren und in seinen Geboten zu wandeln. Das ist der Wille Gottes, Otto.
Unsere Heiligung.
Unsere Heiligung ist der Wille Gottes.
Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.
Wo hast du das gelesen?
1. Thessalonicher 5, 16 bis 18.
Dankeschön. Also, denn das ist der Wille Gottes. Ich muss nicht weiter fragen. Du hast gerade meinen Bibeltext getroffen. Ich wollte heute, dass wir über diese Worte von Paulus, dass wir uns Gedanken darüber machen. Denn in diesem Text, wie auch an manchen anderen Stellen in der Bibel, steht tatsächlich, denn das ist der Wille Gottes. Vielleicht können wir ihn aufschlagen in 1. Thessalonicher Kapitel 5. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Verse 16 bis 18. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Und dann sagt er, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Lasst uns Gedanken austauschen, Gedanken machen über diese Worte. Das ist eine sehr gute Struktur für eine Predigt, die ich heute sehr dankbar von Apostel Paulus nehmen möchte. Seid alle Zeit fröhlich, mein erster Teil. Im ersten Teil sprechen wir über dieses Wort von Paulus, seid alle Zeit fröhlich. Auch im Jahr 2015 erwartet Gott von uns, alle Zeit fröhlich zu sein. Das ist der Wille Gottes. Und wir wollen das auch ans Herz legen, beherzigen dieses Wort von Paulus. Seid alle Zeit fröhlich. Was heißt das, alle Zeit fröhlich zu sein? Können wir das schaffen? Es gibt verschiedene Erlebnisse im Leben. Und manchmal kann man nicht fröhlich sein. Aber die Bibel fordert uns auf, seid alle Zeit fröhlich. Wie ist das möglich? Wir lesen in der Bergpredigt, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 4, Selig sind sie, die Leid tragen, die Leidtragenden. Warum sagt Jesus hier, selig sind, warum sagt er hier nicht, selig sind die, die sich freuen, sondern er sagt, selig sind die, die Leid tragen. Denn sie werden getröstet werden. Salomo sagt im Predigerbuch Kapitel 7, es ist besser in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn wenn der Mensch trauert, wenn das Herz traurig ist, dann wird der Mensch eher zur Besinnung kommen und Gott suchen und Gottes Nähe suchen. Was heißt das? Seid alle Zeit fröhlich. Was ist unsere Freude, auch wenn wir manchmal Leid zu ertragen im Leben haben? Was ist unsere Freude? Worüber freuen sich die Christen? Warum sagt Paulus hier, seid alle Zeit fröhlich? Wir freuen uns, weil wir Gottes Kinder sind. Freude am Herrn. Wir sind etwas anders als die Menschen, die Gott gar nicht kennen, die zu seiner Familie gar nicht gehören. Jörg.
Ich denke, dass die Freude Ermutigung gibt im
Glauben. Freude gibt auch Ermutigung im Glauben. Zeige die Freude in deinem Leben, auch wenn du Leid zu ertragen hast, auch wenn du krank bist und schwach bist, auch wenn du irgendwelche Verluste hinnehmen musst. Wie kannst du Freude zeigen? Weil du gerettet bist. Freude, ein Kind Gottes zu sein, ein Teil seiner Familie zu sein. Jesus ist unser älterer Bruder, Gott ist unser Vater, wir sind alle Geschwister. Paulus erwähnt auch, dass wir Hausgenossen Gottes sind und wir leben mit ihm. Selige Hoffnung haben wir, weil wir mit Gott leben. Im Lukas-Evangelium Kapitel 10 sagt Jesus ein Wort zu seinen Jüngern, worüber sie sich freuen sollen. Lukas Evangelium, Kapitel 10, lesen wir gemeinsam Vers 17 und Vers 20. Lukas 10. Und die 72 aber kamen zurück. Also Jesus hat seine Jünger geschickt und darüber hinaus seine erste Gemeinde. Hier sind 72 Leute erwähnt. Das heißt, es waren nicht nur 12 mit Jesus, sondern auch mehr. Und die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Und dann antwortet Jesus in Vers 20: Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und das ist ein wichtiges Wort von Jesus. Egal, was du erreicht hast in deinem Leben, egal, was du hast, sogar auch die, die so mit Gott leben, dass die bösen Geister ihnen untertan sind, wie es hier steht. Jesus sagt, nein, das ist nicht der Grund zur Freude. Das ist nur der Grund, der Mensch kann sich rühmen. Und ich kann euch sagen, ich habe einige Leute gehört, sogar auch die Gläubigen, die so welche Erfahrungen erzählt haben und dann habe ich das und das gemacht. Und als ich das gemacht habe, dann haben die das und so. Und wenn er anfängt, was zu erzählen, was er alles gemacht hat, dass sogar die bösen Geister ihm untertan sind. Jesus sagt, nein, das ist nicht der Grund zur Freude. Der Grund zur Freude ist, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und wenn wir das wissen, dann können wir alle Zeit fröhlich sein. Was tut ein Mensch, wenn er sich freut? Es gibt Leute, die singen, die Partys feiern. Aber was tut ein Kind Gottes, wenn er sich freut? Ich habe eine Antwort gefunden in 2. Korintherbrief, Kapitel 13. Ein Wort, das mir auch zum Nachdenken gegeben hat. Was tun die Kinder Gottes, wenn sie sich freuen? Wir freuen uns, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, dass wir gerettet sind, dass wir Kinder Gottes sind. Gott hilft uns in allen unseren schwierigen Situationen und Problemen. Das ist auch eine Freude. Aber hier ist auch eine Aufforderung. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 11 und 12. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, sagt Paulus. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Und so weiter. Paulus sagt, er verbindet die Freude am Herrn, auch mit Zurechtbringen, auch mit Mahnen, auch wenn man einerlei Sinn ist und haltet Frieden. Was heißt Zurechtbringen? Wenn jemand zu dir kommt und dir sagt, etwas, was nicht in Ordnung ist, lieber Bruder, ich bete für dich, oder liebe Schwester, du hast das und das so gesagt oder gemacht und das ist eigentlich nicht nach dem Willen Gottes. Und da du kriegst eine Zurechtweisung, wie reagierst du? Eine interessante Frage. Ich habe verschiedene Reaktionen von den Menschen auch erlebt. Wenn du ihm etwas sagst, was nicht in Ordnung ist, was er gemacht hat, es gibt auch manche, die sagen, okay, danke, ich werde darüber nachdenken. Aber es gibt welche, die gleich explodieren. Was? Wer bist du, mir das zu sagen? Schau mal auf dich und was du machst und so weiter. Das ist alles menschlich. Und das ist keine gute Freude. Aber Freude an dem Herrn ist es gerade das, was Paulus sagt. Lasst euch auch zurechtweisen, zurechtbringen. Lasst euch mahnen. Das bringt auch Freude. Ein Mensch kann nicht alles wissen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt etwas, dann sage ich, oh, danke dir, lieber Gott, du möchtest von mir noch einen besseren Mann machen und hilf mir, dass ich das alles tun kann. Dann kann meine Freude erfüllt sein und auch einerlei Sinn sein, Friede halten. Das ist der Wunsch Gottes für uns, wenn wir alle Zeit fröhlich sein wollen. Das ist der Wille Gottes für uns. Im ersten Teil sagt Paulus hier, seid alle Zeit fröhlich. Dann sagt Paulus in unserem ersten Text, betet ohne Unterlass. Da möchten wir auch ein paar Gedanken über diese Aufforderung sprechen. Betet ohne Unterlass. Warum sollen wir beten ohne Unterlass? Heißt das, dass Gott nicht weiß, was wir brauchen? Warum müssen wir beten? Und zwar ohne aufzuhören. Weiß Gott nicht, was wir brauchen? Wir haben ein Fallbeispiel im Alten Testament, im 2. Buch Mose, Kapitel 17, Verse 10 bis 13. Wir haben nicht die Zeit, alle Texte zu lesen, aber ich erinnere euch daran, was dort steht. Josua mit den Israeliten ist angegriffen oder wurde angegriffen von den Feinden und sie kämpfen. Das war ein Krieg. Und Mose steht auf dem Berg und er betet für das Volk Gottes. Aber vielleicht lesen wir doch den Text. Man kann nicht alles mit eigenen Worten wiedergeben. Im 2. Buch Mose, Kapitel 17, das ist mir immer eine Frage, warum das so ist. 2. Buch Mose, Kapitel 17. Wir wollen nur ab dem Vers 10 lesen. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Ich verstehe das nicht. Mose betet. Und wir haben auf einigen Bildern gesehen, wie die Israeliten beten zu Gott, wie die Menschen im Alten Testament gebetet haben, mit gehobenen Händen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Mose betet. Lieber Gott, dein Volk braucht jetzt deine Hilfe. Du, sei du mit ihnen, kämpfe du für sie. Und er betet, da vergeht eine Stunde. Kannst du eine Stunde Hände hoch oder Arme hochhalten? Er war ein alter Mann, über 80 Jahre. Und er betet und irgendwann kann er nicht. Seine Hände, seine Arme werden schwer und er schaut zu Gott, aber die Arme sinken. Er kann nicht mehr, ist alter Mann. Und wo er seine Arme sinken ließ, was passiert da? Dann gewinnt der Feind. Könnt ihr mir das auch erklären, warum das so ist? Weiß Gott nicht, was sein Volk braucht? Und dann im nächsten Moment Mose wieder Hände erhoben und da siegt wieder das Volk Gottes. Aber er kann nicht den ganzen Tag Hände oben hält. Da kommen seine Helfer und sie helfen ihm mit seinen Händen. Ist das nicht eine Aufforderung für uns, das Gebet nicht zu vernachlässigen? Manchmal vergessen wir zu beten. Manchmal sind wir tatsächlich sicher in dem, was wir eigentlich auch in der Bibel lesen, dass Gott alles weiß. Auch bevor wir zu ihm beten, weiß er alles. Und trotzdem erwartet er, dass wir ihn bitten, wenn wir etwas empfangen wollen. Jesus sagt, dass die Schatzkammer des Himmels so voll sind, aber wir bitten gar nicht, wir verlangen nicht nach irgendetwas. Und wenn wir nicht bitten, dann erfüllt uns Gott auch nicht das, was wir brauchen. Wann beten wir? Wir haben einige Texte in der Bibel, wo die treuen Diener Gottes dreimal am Tag gebetet haben. In der Früh, mittags und am Abend. Und das ist auch die Zeit, wo wir auch unsere Gebete zu Gott senden sollen. Aber wie lange? Wir wollen ein Gleichnis lesen von Jesus in Lukas Evangelium Kapitel 18. Es geht hier auch um das Gebet. Lukas Evangelium Kapitel 18. Ab dem Vers 1. Da ist die Rede von einer bittenden Witwe. Und sie hat eine Bitte gehabt an einen Richter, wenn wir nicht alles lesen. Und der Richter, er wollte ihr das nicht tun, worum sie ihn gebeten hat. Weil er wahrscheinlich wusste, sie ist eine arme Witwe, sie kann auch nicht zahlen, ihre Rechnung. Und ich als Rechtsanwalt oder Richter, ich möchte nicht ohne Geld was tun. Aber sie kam immer wieder und kam immer wieder. Und auf einmal kommt er auf einen Gedanken in Vers 5. Ich will doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit ich nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage, wie auch immer. Aber weil sie so lästig ist und so ständig zu mir kommt, ich tue das für sie, dass sie mich in Ruhe lässt. Lästig sein. Können wir zu Gott in unseren Gebeten auch lästig sein, wenn wir andauernd für etwas beten? Gott erwartet, dass wir eine Ausdauer zeigen in unserem Leben. Ausdauer in unserem Gebet. Wie lange soll man für eine Sache beten? Ständig. Und du wirst nie in deinem Gebet vor Gott lästig sein. Du wirst ihn nie stören. Das ist eine, der Sinn auch von dieser Geschichte. Vers 7 sagt, sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. So viel zu diesem Thema. Gott erwartet, dass du nicht einmal betest, zweimal betest, und wenn du nicht bekommen hast, es gibt Leute, die aufgeben und sagen, das ist nicht der Wille Gottes, oder ich bete nicht mehr, oder es gibt so viele andere Dinge, die man sagt. Aber Gott segnet die Menschen, die eine Ausdauer, die Geduld zeigen und das ganze Leben vor Gott stehen in ihrem Gebet. Das ist der Wille Gottes. Im ersten haben wir gesehen von Paulus, seid alle Zeit fröhlich, auch wenn nicht immer, wenn ihr nicht immer Gutes erlebt, es gibt auch Schmerzen und so, aber weil wir Kinder Gottes sind, wir sind fröhlich. Betet ohne Unterlass. Zeig Geduld in deinem Gebet und komme zu Gott. Gott wird dir das tun, was dein Herz dir wünscht. Nur wenn du zu ihm kommst und betest und eine Geduld zeigst. Und es gibt noch einen Gedanke, sei dankbar in allen Dingen. Sei dankbar in allen Dingen. Was bewirkt diese Dankbarkeit bei den Menschen? Wie kann man die Dankbarkeit der Menschen auch beschreiben, wenn ein Mensch dankbar ist, wenn er in allen Dingen zu Gott dankbar ist? Habt ihr auch jemanden erlebt, der undankbar war? Du hast ihm etwas gegeben oder etwas geholfen und dann erlebst du, dass er ganz undankbar ist. Auch wenn er einmal Danke gesagt hat, aber in seinem Benehmen zu dir merkst du, dass er vergessen hat, was du ihm alles geholfen hast, gegeben hast, und er ist undankbar. Und wir Menschen, wenn wir das erleben, das bewirkt in uns ein schlechte Gefühl. Wenn er jetzt auch gegen mich ist, er vergisst, was ich alles für ihn getan habe. Damals war er dankbar, zumindest mit den Worten, aber wie er sich jetzt benimmt, er hat alles vergessen. Und das ist gerade das, was Gott von uns auch erwartet. Wenn es hier steht, sei dankbar, das ist viel mehr als nur, wenn du Danke sagst. Manchmal, wenn wir Erfahrungen erzählen, und ich freue mich auch, Erfahrungen zu hören, wie die Menschen etwas erlebt haben mit Gott, wo Gott etwas geholfen hat. Und die Menschen sagen, danke, lieber Gott. Und das ist gut. Aber wenn es nur auf ein Danke bleibt, dann ist es wahrscheinlich nicht das, was Gott von uns erwartet und was die Bibel uns sagt. Wir lesen einen Text in Psalm 50. Psalm 50, Vers 14 und 15 und 23. Psalm 15. 50, Entschuldigung, Psalm 50, Verse 14 und 15. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und Vers 23 sagt, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Was hat Dank mit Opfer zu tun? Was hat dein Wort Danke, lieber Gott, mit Opfer zu tun? Wie kann man Dank opfern? Es ist so, wenn du nur mit Wort sagst, danke, es war schön. Aber wenn du dich opferst dafür, für Gott, wenn du etwas opferst vor dir, wenn du irgendwo etwas von dir weggibst zur Ehre Gottes, weil du dankbar bist für etwas, was Gott für dich getan hat, dann bleibt eine Lücke in dir, in dem, was du hast. Es gibt Leute, die finanziell Gottes Werk unterstützen oder jemandem helfen. Das ist ein Opfer. Das ist eine Dankbarkeit zu Gott. Es gibt Menschen, die ihre Zeit für Gott opfern und investieren. Warum tun sie das? Weil sie Gott danken wollen. Es gibt Menschen, die mit ihren Fähigkeiten und Talenten ein Opfer zu Gott bringen. Also Dank an Gott ist nicht nur, wenn man Danke, lieber Gott, sagt, sondern wenn du etwas dafür tust. Auch wenn du etwas von etwas dich trennen sollst, sei es deine finanzielle oder deine Zeit oder deine Fähigkeit. Jemand möchte zu uns kommen. Wahrscheinlich ein Gast, der nicht weiß, dass man hier auch so reinkommen kann. Oder hat sich jemand ausgesperrt? So, ihr Lieben, ich möchte jetzt zusammenfassen, das, was wir miteinander betrachtet haben. War mir interessant, dieses Thema am Anfang des Jahres, am Anfang eines neuen Zeitabschnittes mit euch zu betrachten. Mache dich auf und werde Licht. Die Menschen sollen dein Licht sehen und sich wünschen, zu Gott zu kommen. Wie können sie das Licht in uns sehen, wenn wir den Willen Gottes erfüllen, das, was der Wille Gottes für uns ist? Möge Gott uns helfen, dass wir daran denken, dass wir diese Freude strahlen können, weil wir gerettet sind, weil wir mit Gott leben, dass wir ständig die Verbindung mit Gott aufrechterhalten und dass wir auch dankbar sein können und diese Dankbarkeit auch im Leben zeigen. Denn das ist der Wille Gottes für uns alle. Möge Gott uns segnen und helfen, dass wir auch in diesem neuen Jahr viele neue Erfahrungen mit Gott machen und dass wir auch wissen, die Menschen werden auf uns schauen und werden merken, was wir mit Gott erlebt haben. Gott sei Dank dafür. Amen.